NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekan, schönen guten Abend. US-Präsident Trump sieht sich als Opfer einer Hexenjagd. Zumindest hat er das heute über Twitter kundgetan. Trump bezieht sich damit auf die Ernennung eines Sonderermittlers in der Russland-Affäre. Wir besprechen mit unserem Korrespondenten in den USA, was diese neue Entwicklung für Trump bedeutet. Außerdem geht es um eine Entscheidung des EU-Parlaments, die Nutzer von Streaming-Abos freuen dürfte. Sie können Filme, Serien oder Sportevents künftig auch bei Aufenthalten im Ausland anschauen. Und wir blicken zur Eishockey-Weltmeisterschaft vor dem Viertelfinale Deutschland gegen Titelverteidiger Kanada heute Abend. Zunächst aber geht es um den Fall Anis Amri. Der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt handelte offenbar doch im größeren Stil mit Drogen. Die Polizei in Berlin hatte Amri im Visier, nahm ihn aber nicht fest. Und, das ist der weitaus schlimmere Vorwurf, im Nachhinein sollen Akten gefälscht worden sein, um die Fehler der Ermittler zu vertuschen. Bundesinnenminister de Maizière hat sich heute entsetzt über diese Vorwürfe gegen das Berliner Landeskriminalamt gezeigt.
Es ist ein unerhörter Verdacht und ich erwarte von allen Beteiligten im Land Berlin, dass das jetzt sehr gründlich und sehr offen aufgeklärt wird. Und das ist ja jetzt gerade Gegenstand der Untersuchung.
Denn Berlins Innensenator Geisel von der SPD hat eine lückenlose Aufklärung versprochen. Heute gab es im Abgeordnetenhaus in Berlin eine Aktuelle Stunde zum Fall Amri und zu den Vertuschungsvorwürfen. Nina Amin berichtet.
Wenn unter enormem Druck gearbeitet werde, passieren Fehler, sagte SPD-Innensenator Andreas Geisel vor dem Berliner Abgeordnetenhaus. Aber wenn das passiert ist, müsse bei der Berliner Polizei damit offen umgegangen werden. Die Sache dürfte nicht verschlimmert werden, indem man die Panne verschleiere. Sein Vertrauen in die Polizei bestehe aber weiterhin.
Schuld an der Situation sind nicht die Polizisten, schuld sind die Terroristen.
Trotzdem müsse hinterfragt werden, warum im Herbst vergangenen Jahres die Abhörprotokolle über Anis Amri nicht an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wurden.
Naja, vielleicht möglicherweise, weil im Staatsschutz gedacht wurde, wir jagen Gefährder, wir jagen islamistische Attentäter, aber wir jagen nicht Drogendealer. Wir sind nicht zuständig. Das kann für die Zukunft nicht mehr gelten.
Denn das Berliner Landeskriminalamt hatte anscheinend genug Beweise, dass Amri gewerbsmäßig als Drogendealer gearbeitet hatte. Der Terrorist hätte deswegen also verhaftet werden, der Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt mit 12 Toten und zahlreichen Verletzten verhindert werden können. Diese Erkenntnisse gehen laut Innensenator aus einem nun entdeckten Vermerk des Landeskriminalamtes vom November vergangenen Jahres hervor. Ein zweiter Vermerk wurde im Februar 2017, also nach dem Anschlag, angefertigt und auf November zurückdatiert. Amri soll demnach nur Kleinsthandel mit Drogen betrieben haben, was kein Haftgrund gewesen wäre. Dieser Manipulationsvorwurf wiege schwer, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU, Stefan Lenz.
Vertuschung durch den Berliner Staatsschutz, wenn das zuträfe, dann brennt sozusagen die Hütte im Landeskriminalamt Berlin.
Auch SPD, Linke und Grüne argumentieren ähnlich. Der innenpolitische Sprecher der linken Fraktion, Hakan Tasch.
Dieses Attentat wurde durch das Versagen der Behörden möglich. Und das ist der eigentliche Kern des Skandals. Menschen mussten sterben, weil Behörden ihre Arbeit nicht sauber erledigt haben.
Die AfD sagte, der abgelehnte Asylbewerber Amri hätte lange vor dem Attentat am Berliner Breitscheidplatz konsequent abgeschoben werden müssen. Die FDP-Fraktion mahnte vor einem Hin- und Herschieben der Verantwortung. Marcel Lute, innenpolitischer Sprecher der FDP, erneuerte seine Forderung nach einem Untersuchungsausschuss.
Der Wähler erwartet, dass wir als gewählte Abgeordnete diese Fragen klären. Und dafür ist ein Untersuchungsausschuss da. Und der mag vielleicht bei Ihnen ewig dauern, bis er sich konstituiert. Mit uns ist das nicht der Fall.
Berlins Innensenator Geisel hingegen bezeichnete es als richtig, dass der rot-rot-grüne Berliner Senat den früheren Bundesanwalt Bruno Joost als Sonderermittler im Fall Anis Amri eingesetzt habe. Er habe die Widersprüche in den Akten entdeckt. Joost solle seine Arbeit fortsetzen, um schnell Ergebnisse liefern zu können. Der Berliner Senat werde weiterhin offen damit umgehen.
Auch der Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags zum Fall Amri hat heute getagt, zum letzten Mal. Es ging erneut darum, ob Amri nach Tunesien hätte abgeschoben werden können und welche Fehler die Behörden in Nordrhein-Westfalen gemacht haben. ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg kommentiert den Fall Amri und das Verhalten von Polizei und Behörden.
Eigentlich dachte man im Fall Amri mittlerweile ziemlich genau zu wissen, was gelaufen und was nicht gelaufen ist. Ob man nun von Behördenversagen sprechen will oder nicht, unumstritten ist, dass Fehler gemacht wurden. Die Gefahr, die von Amri ausging, wurde von den Behörden falsch bewertet. Das ist eine Binse, denn zu welch anderem Ergebnis soll man kommen angesichts der Tatsache, dass die Sicherheitsbehörden sich abgewandt hatten von einem Mann, der einen Anschlag mit 12 Todesopfern begangen hat. Umso unerträglicher ist es, dass der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger beharrlich behauptet hat, es seien keine Fehler gemacht worden. Mit Blick auf Nordrhein-Westfalen gilt das vor allem für die Frage, warum es nicht gelungen ist, Anis Amri abzuschieben. Man hätte es zumindest versuchen können, nachdem Tunesien signalisiert hatte, Amri sei Tunesier. Zu diesem Zeitpunkt war Amri zwar noch als Gefährder eingestuft, für wirklich gefährlich hielt man ihn aber nicht mehr. Zu dieser Zeit dealte Amri in Berlin mit Drogen. Wie wir nun erfahren, in einem anderen Umfang als bisher angenommen. Amri war kein Kleinkrimineller, er dealte gewerbsmäßig. Auch hier hätte man versuchen können, ihn in Haft zu nehmen und damit aus dem Verkehr zu ziehen. Auch diese Chance wurde verpasst. Warum, ist unklar. Freunde der Verschwörungstheorie sehen darin ein weiteres Indiz dafür, dass Amri am Ende doch Spitzel einer Sicherheitsbehörde gewesen sein könnte. Darauf gibt es jedoch nach wie vor keine belastbaren Hinweise. Alle in Frage kommenden Sicherheitsbehörden haben es laut und deutlich dementiert. Dass das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Sicherheitsbehörden leidet, ist jedoch kein Wunder, wenn man sich ansieht, welcher Vorwurf gegen die Berliner Polizei im Raum steht. Wenn sich bewahrheitet, dass Vermerke gefälscht wurden, um den Eindruck zu erwecken, man habe sich im Fall Amri nichts vorzuwerfen, dann ist das ein Skandal. Dass Amri von den Ermittlern falsch bewertet wurde, angesichts zahlreicher anderer islamistischer Gefährder landauf, landab, die seinerzeit möglicherweise relevanter erschienen, dafür kann man noch Verständnis haben. Entscheidend ist, ob die nötigen Konsequenzen gezogen wurden. Echte Veränderungen innerhalb der Sicherheitsarchitektur sind allerdings ausgeblieben. Die Länder pochen auf ihre Zuständigkeit und ob der Bund wirklich die Verantwortung will, scheint fraglich. Wenn aber Akten frisiert werden, um eigene Fehler zu vertuschen, wie der Berliner Polizei nun vorgeworfen wird, dann kann es dafür keinerlei Verständnis geben. Wer dafür verantwortlich ist, hat das Gegenteil erreicht von dem, was er wollte, nämlich alle Vorurteile bedient und erst recht Vertrauen in die Sicherheitsbehörden zerstört.
Michael Götschenberg kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Bundesregierung hat heute eine Studie zu Rechtsextremismus im Osten von Deutschland vorgestellt. Angriffe auf Flüchtlinge und fremdenfeindliche Demos lassen immer wieder das Bild entstehen, dass Rechtsextremismus dort ein besonderes Problem ist. Das bestätigt die Studie und sie versucht, den Ursachen dafür näher zu kommen. Jens Wiening berichtet aus Berlin über die Ergebnisse.
Zu Beginn der Pressekonferenz machte Iris Gleike, die Ostbeauftragte der Bundesregierung, klar, warum sie die Studie in Auftrag gegeben hat.
Die Vielzahl der fremdenfeindlichen und rechtsradikalen Übergriffe in Ostdeutschland ist bestürzend.
Die Wissenschaftler der Uni Göttingen haben in Sachsen die Orte Heidenau und Freital sowie in Thüringen in Erfurt den Stadtteil Herrenberg untersucht. Dort hatte es besonders viele rechte Übergriffe gegeben. Ihr Ergebnis: die eine Ursache für Rechtsextremismus gäbe es nicht. Aber die geschlossene Gesellschaft der DDR wirke bis heute nach.
Weil der Staat eben überall da war und plötzlich war er weg. Und das wirkt unglaublich nach. Es gibt eine hohe Erwartungshaltung an den Staat. Wir hatten das in den Fokusgruppen ganz stark, dass sie dann sagten, ihre Vorstellung von Politik wäre, dass die Regierung quasi immer wieder Vorschläge macht und darüber direkt abgestimmt wird. Da gibt es auch einen Mangel an politischem Wissen und politischer Bildung darüber. Und das ist etwas, was auch wieder viel stärker, dass man einfach dahin kommt, zu verstehen, was bedeutet eigentlich ein demokratischer Entscheidungsprozess.
So Michael Lühmann, einer der Autoren der Studie. Anders als im Westen seien viele Bürger auch nicht mit Migranten aufgewachsen. Selbst in der DDR seien Migranten immer nur Gäste gewesen. Das habe zu dem Gefühl einer ethnischen Homogenität geführt. In gewissen Gebieten gäbe es deshalb eine historisch gewachsene Neigung zu Fremdenfeindlichkeit und rechtsextremem Denken.
Ich glaube, diese Form der Auseinandersetzung, dieser ernsthaften, langfristigen Auseinandersetzung und auch ehrlichen Auseinandersetzung mit der DDR, die steht im Osten Deutschlands noch bevor.
Trotzdem sei Rechtsextremismus kein reines Ost-West-Problem, sondern auch eines zwischen Zentrum und Peripherie. Denn mit Heidenau und Freital wurden auch zwei strukturschwache ehemalige Industriestädte untersucht. gesucht. Wirtschaftlich abgehängt, eine Bevormundung aus dem Westen, ein unbehagliches Gefühl beim Umgang mit Politik, all das nannten die Befragten immer wieder. Die Macher der Studie fordern als Konsequenz eine gezielte Sozialpolitik in ausgewählten Orten und Stadtteilen, die Orientierung an Positivbeispielen in Ostdeutschland, da wo Rechtsextremismus zurückgedrängt wurde. Iris Gleicke, die Ostbeauftragte der Bundesregierung, fordert klare Kante gegen rechts. Sie glaubt,
dass die Lokalpolitik und das Verhalten der regionalen Behörden von größter Bedeutung sind. Passivität oder eine falsch verstandene Neutralität der staatlichen und politischen Repräsentanten vor Ort gegenüber Rechtsextremismus können verheerende Folgen haben.
So wirft die Studie gezielt der CDU in Sachsen eine politische Kultur vor, die das eigene überhöht und Abwehrreflexe gegen das Fremde kultiviert. Sachsens CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer wies die Vorwürfe zurück. Man stehe seit jeher für eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Rechtsextremismus und man müsse sich fragen, ob die sogenannte Ostbeauftragte der Bundesregierung ihren Job noch richtig verstehe.
Die Jugendlichen in Deutschland trinken offenbar weniger Alkohol. Zumindest deuten darauf neue Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hin. Demnach machen viele ihre ersten Erfahrungen mit Alkohol inzwischen später, mit fast 15, statt wie früher mit 14 Jahren. Und mehr als ein Drittel der 12- bis 17-Jährigen hat sogar noch nie Alkohol probiert. Dagmar Pepping aus Berlin mit Einzelheiten.
Marianne Mortler, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, spricht von einer guten Nachricht. Sowohl der Alkoholkonsum als auch das sogenannte Rauschtrinken gehen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zurück. Damit setze sich ein positiver Trend der vergangenen Jahre fort, so die CSU-Politikerin.
Und weil das so ist, dürfen wir nicht sagen, super, alles richtig gemacht, sondern super, weiter so.
Vor allem bei der Präventionsarbeit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die hatte für ihre Kampagne Alkohol, kenn dein Limit bundesweit mehr als 7000 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 25 zu ihrem Umgang mit Alkohol befragt. Ergebnis: Jeder Zehnte im Alter von 12 bis 17 Jahren gab an, mindestens einmal in der Woche Alkohol zu trinken, so Dr. Heidrun Theis, die Leiterin der Bundeszentrale.
Im Jahr 2004 waren das mit 21,2% noch mehr als doppelt so viele. Ich denke, das sind eindrückliche Zahlen.
Fast jeder siebte Jugendliche gab an, sich mindestens einmal pro Monat in einen Rausch zu trinken. 2004 trank sich noch fast jeder Fünfte regelmäßig in einen Rausch. Für die Gesundheitsexpertin Theis ist die Zahl immer noch viel zu hoch. Denn Jugendliche und junge Erwachsene reagieren empfindlicher auf Alkohol als ältere Menschen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat für ihre Kampagne Kenn dein Limit neue Plakatmotive im Comic-Stil entworfen. Darauf humorvolle Sprüche mit einem Augenzwinkern. Wissen vermitteln, aber ohne erhobenen Zeigefinger. Das sei wichtig, sagt Leiterin Heidrun Theis.
Verzichtet haben wir hier auf eine drastische Darstellung. Das ist etwas, was wir auch aus dem Feedback der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gehört haben, dass sie sich dann schnell zurückziehen, weil sie sich selbst gar nicht angesprochen fühlen. Es muss sehr lebensnah sein.
Und deshalb reisen rund 50 speziell geschulte Jugendliche im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung durch Deutschland und sprechen Gleichaltrige auf das Thema Alkohol an. Beispielsweise auf Festivals. Einer dieser sogenannten Peers ist der 20-jährige Dennis Feldmann.
Ja, ich habe es auf Facebook gesehen, dass neue Leute gesucht werden und da dachte ich, ich passe irgendwie schon dazu rein, weil ich trinke zwar auch gerne Alkohol ab und zu, aber dennoch kenne ich mein Limit.
Das direkte Gespräch lohne sich, sagt der Aufklärungsbotschafter.
Dadurch, dass man dasselbe Alter hat ungefähr, ist man direkt schon viel offener und kann auch besser über den Alkoholkonsum selbst reden.
Marianne Mortler, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, setzt auf ein weiteres Instrument, um übermäßigen Alkoholkonsum zu verhindern. Die CSU-Politikerin fordert ein bundesweites Alkoholverkaufsverbot nach 22 Uhr.
Dagmar Pepping berichtete. US-Präsident Trump hatte im Wahlkampf mal gesagt, es dürfe niemand im Weißen Haus sitzen, gegen den sich Ermittlungen richten. Damals meinte er Hillary Clinton und ihre E-Mail-Affäre. Doch jetzt müsste Trump nach seinen Maßstäben selbst den Stuhl räumen. Das US-Justizministerium hat einen Sonderermittler ernannt, der die möglichen Russland-Verbindungen Trumps und seiner Vertrauten während des Wahlkampfs prüfen soll. Keine gute Nachricht für Trump. Er schimpft auf Twitter und fühlt sich zu Unrecht verfolgt. Jan Bösche in Washington. Welche Konsequenzen könnten diese Ermittlungen denn für Trump haben?
Ja, erst einmal ist es eigentlich eine Erleichterung, auch wenn er selber es so nicht sieht, für das Weiße Haus, das in den vergangenen Tagen ja wirklich im Dauerkampfzustand war, nachdem ein Skandal den nächsten jagte. Jetzt erstmal kann man dieses ganze Thema Russland zusammenfassen und kann sagen, der Ermittler ermittelt und lassen wir den mal ermitteln und wir können uns derweil anderen Dingen zuwenden. Das ist aber erstmal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich, wenn bei diesen Ermittlungen etwas herauskommt, das belegt, dass Trump selber oder vielleicht auch nur sein Wahlkampfteam mit Russland zusammengearbeitet hat, im Wahlkampf sich abgestimmt hat, dann könnte es wirklich eng und brenzlig für ihn werden.
Der Sonderermittler, das ist der frühere FBI-Chef Mueller. Was ist das denn für ein Mann?
Oh, das ist ein höchst angesehener Mann hier in Washington. Er war FBI-Chef, ernannt von Präsident George W. Bush, war dann auch noch unter Präsident Obama gearbeitet. Er gilt als sehr gewissenhaft, als sehr eigenständig, als sehr durchsetzungsstark. Sowohl Demokraten als auch Republikaner loben ihn in den höchsten Tönen. So nach dem Motto, wenn es überhaupt jemand regeln kann, dieses politisch so sensible Thema juristisch aufzuarbeiten, dann sei Robert Mueller der richtige Mann dafür.
Und wann wird dieser richtige Mann dann wohl die ersten Ergebnisse vorliegen?
Das ist eine gute Frage. Erstmal ist die Frage, ob wir überhaupt etwas davon erfahren, also wie öffentlich sein Ermittlungsergebnis sein wird. Und dann ist die Frage, wann es soweit ist. Es gibt hier viele, die sagen, man darf nicht damit rechnen, dass wir innerhalb von Monaten Ergebnisse bekommen. Wir reden da sicherlich eher über Jahre.
Auf jeden Fall ist das ja jetzt schon etwas, was über Trump schwebt im Moment. Und immer häufiger ist von einem Impeachment-Verfahren, also von einem Amtsenthebungsverfahren zu hören. Das könnte für Trump ja aber wohl nur dann schlecht ausgehen, wenn auch der Rückhalt in den eigenen Reihen, also bei den Republikanern, bröckeln sollte. Stehen die jetzt noch hinter Trump alle?
Also das Verfahren könnte nur beginnen, wenn die Republikaner nicht mehr zu diesem Präsidenten halten. Und danach sieht es eigentlich zurzeit noch nicht aus. Ja, es gibt sehr viel Murren bei den Republikanern im Kongress und es gibt auch einige Kritiker, die sich laut äußern. Doch bisher sehen viele Republikaner noch, dass an der republikanischen Basis der Präsident noch ziemlich viel Rückhalt hat. Und im nächsten Jahr gibt es die nächsten Kongresswahlen und dort sind die Republikaner auf diese Wähler angewiesen. Deswegen sieht es zurzeit noch nicht danach aus, dass sie sich jetzt schon von Donald Trump lossagen werden. Die Frage ist natürlich, was noch passieren wird, wie das noch weitergeht und wann die Republikaner die Geduld verlieren, das Gefühl haben, dass sie mit Donald Trump nicht mehr ihre Politik durchsetzen können.
Vielen Dank, Jan Bösche nach Washington. Für Facebook wird die Übernahme des Nachrichtendienstes WhatsApp jetzt sogar noch teurer. Die EU-Kommission verlangt von dem Internetgiganten 110 Millionen Euro Strafe wegen Täuschung. Facebook hatte bei der Übernahme erklärt, es sei technisch nicht möglich, die Nutzerkonten beider Dienste zu verknüpfen. Dass es doch geht, soll Facebook schon damals gewusst haben. Letztes Jahr wurden dann tatsächlich Telefonnummern der WhatsApp-Nutzer mit dem jeweiligen Facebook-Profil verbunden. Ralf Siener berichtet aus Brüssel über das Bußgeld und die Reaktionen darauf.
Die 110 Millionen Euro Strafe für Facebook hätte noch deutlich höher ausfallen können, sagt ein Sprecher der EU-Kommission. Sie hätte 1% des Facebook-Umsatzes betragen können für 2016, wären das 248 Millionen Euro gewesen.
Facebook on its own initiative approached the commission and offered to cooperate with the commission in the course of our investigation.
Weil sich Facebook aber bei der Aufklärung seiner falschen Angaben während der Übernahme von WhatsApp gegenüber der EU-Wettbewerbskommission sehr kooperativ verhielt und bereitwillig alle Unterlagen zur Verfügung stellte, reduzierte die EU-Kommission die Strafe auf 110 Millionen Euro. Diese Strafhöhe soll einerseits der Kooperations- und Aufklärungsbereitschaft von Facebook Rechnung tragen und andererseits andere Konzerne motivieren, bei der Übernahme von Unternehmen gegenüber der Wettbewerbskommission in Brüssel bei der Wahrheit zu bleiben.
The fine is the highest fine we have ever imposed for an infringement of the procedural infringement in a merger case.
Immerhin sei dies die höchste Strafe, welche die EU-Kommission jemals bei einer Fusion wegen der Verletzung der Wettbewerbsregeln verhängt habe, unterstreicht der Sprecher von Wettbewerbskommissarin Vestager in Brüssel. Margarete Vestager habe wieder zugeschlagen und den Datenschutz in Europa verteidigt, freut sich der grüne Europapolitiker Sven Giegold via Twitter. Twitter. EU-Wettbewerbskommissarin Vestager selber teilte per Kurznachrichtendienst Twitter mit, sie brauche akkurate Fakten, um ihren Job machen zu können. Die aber habe Facebook 2014 nicht geliefert.
If we find out or get a concern that we weren't given the right set of evidence and facts when we did the merger control.
Wenn Ihre Wettbewerbskommission bei einer Firmenübernahme, wie zum Beispiel von WhatsApp durch Facebook, auch nur den leisen Verdacht habe, mit Falschinformationen getäuscht zu werden, dann räume man diesem Fall hohe Priorität ein und versuche der Wahrheit so schnell wie möglich auf den Grund zu kommen, betont Margrethe Vestager.
High priority and we try to do it as quickly as possible.
Die Kommission betont, diese Strafe stehe in keinem Zusammenhang mit nationalen Kartellrechtsverfahren und wichtige Fragen des Daten- und Verbraucherschutzes, die seien noch nicht abschließend geklärt.
Die vorgezogene Parlamentswahl in Großbritannien rückt näher. In 3 Wochen ist es soweit. Heute haben die Konservativen von Premierministerin May ihr Wahlprogramm präsentiert. Das macht klar, dass sich am Kurs nichts ändert. Die Konservativen wollen einen harten Brexit und damit auch das Ende der Mitgliedschaft im europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion. Jens-Peter Marquardt aus London.
Die Parteichefin und Premierministerin Theresa May wiederholte heute bei der Vorstellung des konservativen Wahlprogramms, es werde kein Halb drinnen und Halb draußen geben.
We do not seek to fudge this issue, to be half in and half out of the EU.
Klar auch ihre Ansage in Sachen Einwanderung. Die freie Zuwanderung für EU-Bürger nach Großbritannien werde mit dem Brexit enden. Die Zahl von 270.000 Zuwanderern pro Jahr, davon die Hälfte aus den Ländern der EU, sei viel zu hoch und müsse unter 100.000 gedrückt werden, so die erneute Ankündigung der Konservativen in diesem Wahlprogramm.
Es ist richtig, dass wir die Nettozuwanderung auf ein erträgliches Niveau zurückführen, also auf einige 10.000 pro Jahr beschränken, wegen des Drucks, den diese Zuwanderung besonders auf Geringverdiener ausübt. Eine starke Zuwanderung kann die Löhne drücken, kann andere Menschen aus ihren Jobs verdrängen und belastet außerdem den Sektor der staatlichen Dienstleistungen.
EU-Bürger werden also in Zukunft Visa brauchen, wenn sie nach dem Brexit in Großbritannien arbeiten wollen. Branchen, die besonders auf Ausländer angewiesen sind, wie das Gesundheitssystem oder der Hightech-Bereich, sollen bei der Visavergabe aber bevorzugt werden. Theresa May hat die Wahlen vorgezogen, um vor dem Beginn der Brexit-Verhandlungen mit der EU ihre absolute Mehrheit im Parlament weiter auszubauen. Ihr Ziel, mit einem klaren Mandat der Bürger, ihre Position in den Gesprächen in Brüssel zu stärken.
So join me on this journey.
Begleiten Sie mich auf dieser Reise, auf der ich Großbritannien anführe. Stärken Sie meine Hand, wenn ich für Großbritannien kämpfe. Und stehen Sie an meiner Seite bei dem, was ich für Großbritannien erreichen werde.
Stand with me as I deliver for Britain.
May hat diesen Wahlkampf voll auf ihre Person zugeschnitten. Ihre Partei gerät dabei in den Hintergrund. So sprach sie heute in Halifax in Yorkshire auch nicht etwa vom Wahlprogramm der Konservativen, sondern von meinem Wahlprogramm.
Today, as we face this critical election for our country, I launch my manifesto for Britain's future.
Die britische Presse zieht bereits Parallelen zur legendären Eisernen Lady, der früheren konservativen Premierministerin Margaret Thatcher. May wurde heute gefragt, ob sie jetzt nach dem Thatcherismus einen Mayismus schaffen wolle. Nein, nein, einen Mayismus gebe es nicht, erwiderte eine gleichwohl von dieser Frage sichtlich geschmeichelte Regierungschefin.
There is no Mayism.
Wenn der Lieblingsverein in der Fußball-Bundesliga spielt, wollen viele das auch im Urlaub nicht verpassen. Da wäre es doch klasse, im Liegestuhl am Strand noch das Laptop dabei zu haben und dank Abo bei einem Bezahlsender alles mitzubekommen. Bisher ging das nicht, weil die Dienste den Zugriff im Ausland blocken mussten. Doch jetzt hat das EU-Parlament eine Gesetzesänderung gebilligt, die das Streamen auch im Urlaub möglich macht. Allerdings erst zur Feriensaison 2018. Karin Bentsch berichtet.
Filme, Fernsehen oder Serien. Der Versuch, ein Bezahlabo online im Ausland zu nutzen, endet oft frustrierend. Denn meist erscheint auf dem Bildschirm die Fehlermeldung, dieser Inhalt ist in Ihrem Land nicht verfügbar. Das wird sich bald ändern, sagt Jan-Philipp Albrecht, Europaabgeordneter der Grünen.
Wir bringen eine Regelung auf den Weg, mit der wir eben in Zukunft unsere Streaming-Dienste, die wir zu Hause benutzen, wo wir einen Vertrag in Deutschland zum Beispiel haben, dass wir die eben auch in anderen Staaten der Europäischen Union weiter nutzen dürfen.
Wer ein Bezahlabo für Netflix, Spotify, Amazon Prime Video, MaxDome oder das Sportangebot von Sky Go in Deutschland hat, soll künftig im Urlaub, auf Reisen oder beim Studieren die gleiche Auswahl an Filmen, Serien und Musik haben wie zu Hause. Eine Art Abo to go, meint Jan-Philipp Albrecht.
Das ist jetzt genau die Idee. Ich kann also dann das Abo, mit dem ich Fußball gucke in Deutschland, auch anderswo schauen.
Bislang dürfen Anbieter ihre Inhalte nicht im europäischen Ausland zeigen, wenn sie dafür keine Rechte haben, erklärt Timo Wölken von der SPD.
Wenn ein Streaming-Anbieter eine Lizenz für eine Serie einkauft, dann bekommt er diese Lizenz in der Regel für ein Land.
Geoblocking sorgt dafür, dass Filme und Serien nur in bestimmten Ländern online geschaut werden können. Mit der neuen Verordnung wird sozusagen eine Umleitung gebaut. Wenn jemand aus dem EU-Ausland eine Serie guckt, wird so getan, als ob der Zugriff im Heimatland passiert. Zusatzgebühren für den Abruf im Ausland darf es nicht geben. Unternehmen wie Sky und Amazon Video sind für das mobile Abo, weil ihre Kunden künftig die bezahlten Produkte mitnehmen können. Auch der Europäische Verbraucherverband findet es gut, dass künstliche Barrieren abgebaut werden. Damit das Ganze funktioniert und Missbrauch verhindert wird, müssen Anbieter prüfen, in welchem Land ihre Kunden ihren Wohnsitz haben. Das können sie auf verschiedene Weise tun, sagt Timo Wölken.
Zum Beispiel anhand Rechnungsdokumente, anhand der Kontoverbindung, anhand eines Personalausweises.
Wichtig ist, die neuen Regeln gelten nur für vorübergehende Auslandsaufenthalte. Wie lange das ist, hat der Gesetzgeber aber offen gelassen. Ein Vorteil für Verbraucher.
Anders ist es für solche Fälle, wo ich im Ausland sozusagen dauerhaft bin,
sagt der Datenschutzexperte Jan-Philipp Albrecht. Wer seinen Wohnsitz zum Beispiel komplett nach Spanien verlegt, wird die Bundesliga nicht über ein deutsches Sky-Abo schauen können. Ab Anfang nächsten Jahres werden die neuen Regelungen gelten. Mit einem deutschen Pay-TV-Abo kann man dann europaweit Filme und Serien schauen, egal ob auf der Couch in Köln oder im Liegestuhl auf Lanzarote.
Die Spieler der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft müssen heute bei der Weltmeisterschaft versuchen, alle Statistiken aus dem Kopf zu bekommen. Sie treten im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Kanada an. Und da kann einem beim Blick auf die vergangenen Begegnungen schon etwas bang ums Herz werden. Nur 2 von insgesamt 35 WM-Spielen gegen Kanada haben die Deutschen gewonnen. Burkhard Hupe wird das Viertelfinale für uns in Köln verfolgen. Was können die Deutschen denn dafür tun, dass sie heute das dritte Mal gewinnen?
Ja, erstmal diese furchtbare Statistik ausblenden, das wäre schon mal ein Anfang. Es ist ja nicht nur eine Misserfolgsserie, sondern wenn man sich das Torverhältnis anguckt, die Deutschen haben 48 Tore geschafft in all diesen Spielen und mehr als 200 kassiert. Und sie sollten nicht daran denken, dass da fast ausschließlich NHL-Profis auf dem Eis stehen bei den Kanadiern. Nein, sie sollen sich auf das besinnen, was sie selber können. Sie sollten diesen Eishockeyabend genießen, sollten die 19.000 Fans im Rücken genießen und vielleicht die Aussicht, den Eishockeyabend der Karriere heute Abend hier zu verbringen. Das wäre mal ein Anfang.
Naja, gut. Gibt es denn in der Mannschaft vielleicht aber auch Positionen, wo die Deutschen vielleicht sogar besser besetzt sind?
Ja, die gibt es in der Tat. Also ich beispielsweise, und da bin ich gar nicht allein, ich habe mich mal umgehört unter den Kollegen, finde, dass die Deutschen im Tor besser besetzt sind mit Philipp Grubauer, der Torhüter, der in Washington eine sehr respektable Saison gespielt hat. Auch der spielt in der National Hockey League in Nordamerika, die gilt als die beste der Welt. Die Kanadier haben Torhüter mitgebracht, die kennt man hierzulande fast gar nicht und die spielen letztendlich bislang in ihren Clubs in Nordamerika auch nicht die ganz große Rolle. Also zumindest auf dieser Position, und die ist fast die wichtigste im Eishockey, sehe ich die Deutschen leicht vorn.
Ein Hoffnungsträger in der deutschen Mannschaft ist Leon Dreiseitel. Und da gibt es auch noch ein bisschen Familiengeschichte. Denn sein Vater Peter, der stand auch schon für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Eis und sogar auch mal in einem WM-Viertelfinale gegen Kanada. Ich glaube aber, da gab es eine Erfahrung, die sich heute besser nicht wiederholen sollte.
Ja, das war Olympia 1992 in Albertville, das Viertelfinale gegen Kanada. Es stand unentschieden nach der regulären Spielzeit und nach der Verlängerung. Und Peter Dreiseitel musste den entscheidenden Penalty für Deutschland. Das ist quasi beim Elfmeterschießen im Fußball, ist das Penalty-Schießen im Eishockey. Der musste also die Scheibe irgendwie über die kanadische Torlinie bringen. Der kanadische Torhüter parierte und dann war der Puck lange Zeit überhaupt nicht zu sehen, bis man dann endlich entdeckte, er lag auf der Linie, aber er rutschte nicht hinüber und gefühlt liegt er seit 25 Jahren da auf der Torlinie und es gibt nicht wenige, die hoffen, dass heute ausgerechnet sein Sohn dafür sorgt, dass sie quasi mit Verspätung doch noch ins kanadische Tor geht.
Na, da drücken wir dann auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank, Burkhard. Eckhard Hupe war das vor dem Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland gegen Kanada. Und damit endet das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekans.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.